möchte euch herzlich grüßen, wirklich vom ganzen Herzen. Ich freue mich sehr auf die Bibelstunde, auf die Zeit mit euch, auf eine Stunde Bibelarbeit, Bibel aufschlagen, Gottes Wort lesen, darüber nachdenken. Ich freue mich, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, dass ihr hergekommen seid. Herzlich willkommen auch für all die, die von zu Hause dabei sind. Hoffe, dass die Zeit für euch genauso gesegnet sein wird. Lasst uns beten miteinander. Wir stehen dazu auf. Danken wir vom Herzen, Jesus, dir für all das Gute, was wir von dir empfangen. Woche für Woche haben wir Gemeinschaft untereinander, haben wir Gemeinschaft unter deinem Wort. Dürfen wir uns deinem Reden aussetzen, dürfen uns deinem Wirken aussetzen und dürfen wir empfangen in dem, jedem nach dem Maß, wie du gibst, Herr. Ich danke dir, Herr, für dein Wirken unter uns, für dein kräftiges Wirken unter uns. Ich danke, Herr, dir für dein Wort, das wir haben, wir diese Freiheit wirklich, in dieser Freiheit, in dieser Art und Weise es zu lesen, beten, glauben, leben. Wir haben diese Freiheit und sie ist nicht selbstverständlich und wir danken dir vom Herzen dafür. Wir wollen um deinen guten Segen bitten und wollen dich das bitten, weil es dein Wille ist, Herr, dass du durch dein Wort zu uns heute redest. Herr, schenke, dass das Wunder, das Menschenwort zum Gotteswort wird und dass es vor allem auch als Gotteswort angenommen werden kann in dem Herzen, dass nichts dazwischen steht und dass das Menschliche nicht dazwischen steht und dass im Herzen das auch nichts dazwischen steht, sondern dass das, was wir lesen und was wir hören und wenn das in Übereinstimmung mit deinem Wort ist, Herr, dass es wirklich Kraft ist und dass es dein Wort ist und dass wir die Bereitschaft haben, auch uns drunter zu stellen, um Segen zu empfangen. Ich danke dir, dass du da bist, Herr, dass du in uns bist und dass du unser Lehrer bist, der uns lehrt. Ich preise dich dafür. Amen. Darf ich euch einladen? Kommt rein, nehmt noch Platz. Dürfte ich bitten, mir noch kurz Licht zu machen, hier bei mir? Ich danke dir. Dann sehe ich es besser. Ich merke auch, ein bisschen alt werde ich und habe schon eine Brille bestellt. Stellt euch vor. Ja, ist schon unterwegs, kommt auch. Und dann komme ich vielleicht auch bis ohne Licht aus. Wir schlagen in einer guten Gewohnheit unsere Bibel auf, markieren die Stelle in 1. Petrus Kapitel 4. Wir behandeln die Verse 7 bis 11, ein Abschnitt, dass Petrus im Angesicht der Ende aller Dinge und der Tatsache, dass Jesus jederzeit kommen kann, die Gemeinde und uns damit durch das Wort und somit richtet uns auch das Wort aus und ermutigt uns, dass wir vernünftig diese Zeit leben. Wirklich besonnen und vernünftig im Wissen, Jesus kann jederzeit kommen, dass wir vor allem, sagt er, oder beziehungsweise, dass wir ein wachsames Gebetsleben haben, das ist das eine, was er sagt, aber er sagt, dass wir auch eine erbauende Gemeinschaft brauchen und dass wir auf die erbauende Gemeinschaft auch Acht geben sollen. Gerade am Ende dieser Tage, am Ende und in dem Wissen, Jesus kann jederzeit wiederkommen, ermutigt uns und uns eine erbauende Gemeinschaft zu haben. Drei Dinge, drei Aspekte nennt er, was diese erbauende Gemeinschaft ausmachen soll und wie die Gemeinschaft eben erbaut wird. Und er redet von einer liebenden Gemeinschaft, von einer Gemeinschaft, die bereit ist, eine Menge von Sünden zuzudecken. Das kann nur durch die Liebe geschehen. So, das ist der erste Aspekt. Wir werden heute noch etwas darüber nachdenken, nicht lange. So, eine liebende Gemeinschaft ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist eine nicht murrende Gemeinschaft. Das ist ihm auch wichtig, dass wenn wir das tun, wir es gerne tun und nicht murrend. Nicht das über uns ergehen lassen und widerwillig das tun, sondern dass wir das wirklich gerne tun. Und das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt, dass wir auch einander dienen. Das ist wichtig, dass die Gemeinschaft erbaut wird und die Gemeinschaft gestärkt wird. Und das ist dem Petrus wichtig für uns. Es gibt Dinge, die er sagt, es ist wichtig, dass wir die Dinge leben, glauben und tun nach außen hin. Und es gibt bestimmte Dinge, die wichtig sind nach innen hin. Und jetzt redet er gerade über diese Dinge, die für uns als Gemeinde und für sein Leib als Christen wichtig sind. Also eine liebende Gemeinschaft, eine nicht murrende Gemeinschaft und eine dienende Gemeinschaft. Das ist, und nachdem er das vor Augen malt, sagt er, dass wir aber auch wissen sollen, warum wir es tun und für wen wir es tun. Was ist das Ziel von allem? Und dann wird er darüber sprechen oder der Text wird uns ausrichten, dass es darum geht, dass in allem Gott verherrlicht wird. Das Ziel, ich bin mir sicher, dass dieser Punkt so herrlich ist, mit definitiv nichts Neues ist. Wobei ich mir wirklich auch ziemlich sicher bin, dass alles andere nichts Neues ist. Und ich beim Vorbereiten selber durchgehen, denke ich, das wissen Sie eigentlich alles. Bestimmt schon mal gelesen, auch nicht nur im Petrusbrief. Aber trotzdem ist es gut, dass wir nochmal das hören. Trotzdem ist es gut, dass wir uns damit beschäftigen, weil das macht was mit unserem Herzen. Und ich hoffe, dass wir da einfach noch fester in diesen Dingen werden. Und dass die Bibelstellen, die wir dazu lesen, und ich versuche euch das auszulegen, dass es uns einfach in dieser Weise ausrichtet und dass auch wir unter uns in dieser Art und Weise eine Gemeinschaft haben. Eine Gemeinschaft, die bereit ist, eine Menge von Sünden zuzudecken. Und eine Gemeinschaft, in der wir gerne sind und nicht murrend. Und eine Gemeinschaft, die bereit ist, auch gerne und nicht murrend einander zu dienen. So, das ist der Abschnitt. Nachdem ich das gesagt habe, lese ich euch nochmal das noch kurz vor. Dann haben wir auch den Wortlaut aus dem Wort Gottes. Kapitel 4, ab Vers 7 bis 11. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so diene es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, das ist der Text und da sind wir mittendrin und schauen uns das gemeinsam an. Also, etwas noch zu dieser Liebe, die eine Menge von Sünden zudeckt. Wir haben ein, zwei Bibelstunden dafür verwendet, sie uns genauer anzuschauen, was sie ausmacht. Und ich würde gerne heute noch ein bisschen da verweilen, ein paar Gedanken euch dazu weitergeben, einfach ein, zwei Aspekte hinweisen. Und dann wollen wir auch zügig in diesen Versen weitergehen und uns diese nicht murrende Gemeinschaft und auch die dienende Gemeinschaft miteinander anschauen. Zuerst mal, diese Liebe, oder Petrus sagt, vor allen Dingen stellt es als Priorität voran und er weiß, weil das eben in der Liebe und nur durch die Liebe eine Gemeinschaft überhaupt möglich ist. Ohne Liebe funktioniert eine Gemeinschaft nicht und darum setzt er das voraus und sagt, warum das wichtig ist. Er sagt, weil die Liebe eine Menge von Sünden zudeckt und ist realistisch, absolut realistisch. Und er weiß, dass eben in der Gemeinschaft und da, wo Menschen sind, Sünde gibt. Und es wäre naiv, wenn wir das verneinen würden. Es wäre naiv, wenn wir glauben würden, dass kein Christ sündigt oder dass Christen alle keine Sünden haben und von Sieg zu Sieg fortschreiten. Und gibt es nicht. Solange wir auf dieser Welt leben, werden wir mit Sünde kämpfen, werden wir in Anfechtung geraten. Und solange wir miteinander gehen, werden wir mit Sünde kämpfen. Solange wir in einer Gemeinschaft sind, wird das passieren. Denn wir sind noch nicht vollendet, wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht außerhalb vom Fleisch, sodass noch viele egoistische Züge in uns sind. Und so, wenn zwei Egoisten zusammenkommen, es dauert nicht lang und das knallt einfach. Sünde passiert, Sünde entsteht. Und damit aber Gemeinschaft trotzdem möglich ist, braucht es die eine Liebe, die bereit ist und fähig ist, die Sünde zuzudecken. Welche Liebe das ist und welche Liebe das allein vermag, das habe ich versucht in der letzten Bibelstunde euch kurz vor Augen zu malen, im Wissen, dass das mit Sicherheit nicht vollständig war. Aber das ist wichtig, dass diese Liebe Christi, die für uns als Vorbild und als auch Quelle der Kraft, die gleiche Liebe, die Gott zu uns in Christus erwiesen hat, wurde in unser Herzen ausgegossen. Petrus sagt, wir sind befähigt, in der gleichen Art und Weise zu lieben, weil er uns wiedergeboren hat, ein neues Herz gegeben hat, eine neue Ausrichtung gegeben hat. Wir sind in der Lage, in der Kraft und durch ihn in dieser Art und Weise zu lieben, dass wir die Menge der Sünden zudecken können. Sünde trennt, es ist so. Sünde schafft Trennung. Sünde zerstört Gemeinschaft. Und wenn Sünde zwischen Menschen ist, dann entfremdet man sich. Beginnt im ersten Buch Mose, beginnt bei dem ersten Sündenfall und die Auswirkung, die sehen wir. In dem Moment, wo Sünde da ist, ist Scham da. In dem Moment, wo Sünde da ist Trennung, da ist Verstecken, da ist sich zurückziehen. Das ist, was die Sünde macht. Ich finde dieses Bild, 1. Mose Kapitel 4, sehr, sehr gut, dass Gott sagt, wenn Sünde lagert vor deiner Tür, aber wenn du mit der Sünde nichts zu tun hast, wenn keine Sünde da ist, dann erhebt sich das Gesicht. Aber wenn Sünde da ist, dann erhebt sich das Gesicht und dann senkt sich das Gesicht. Das Bild, das Gott gebraucht, ist, er sagt, wenn Sünde da ist, da kann man sich nicht in die Augen schauen. Und da guckt man weg. Da meidet man den Kontakt. Man meidet nicht nur den Blickkontakt, man meidet eben dann auch die Gemeinschaft. Das macht Sünde. Wer aber frei ist und wenn die Sünde zugedeckt ist, wenn die Sünde nicht dazwischen steht, dann kann man einander begegnen. Man kann einander in die Augen gucken. Und das funktioniert. Da wir alle Sünden haben, ich vermute, es gibt keinen, der sagt, heute keine Sünde, brauchen wir alle diese Liebe, um einander zu begegnen, dass diese Sünde zudeckt und wir einfach zueinander und uns in die Augen schauen können. Und das vermag diese Liebe, die in Jesus Christus da ist. Warum? Weil für all die Sünden Jesus gestorben ist. Und damit belasse ich das. Und ich hoffe, dass diese Wahrheit in eurem Leben wirksam wird und dass ihr die Hausaufgabe gemacht habt vom letzten Mal, dass ihr euch einen Bruder und eine Schwester, denen ihr schwer in die Augen schauen könnt, weil Sünde dazwischen steht, entweder ihre Sünde zu euch oder eure Sünde ihnen gegenüber, dass ihr euch diesen Namen aufschreibt und in Christus die Liebe drüber legt. Und da möchte ich jetzt mit euch ein bisschen weitergehen und euch fragen oder euch sagen, was muss das für eine Liebe sein, die das kann? Die eine Liebe, die diese Sünde zudecken kann. Petrus redet und sagt, es muss eine anhaltende Liebe sein. Das ist ein Aspekt, über den ich in diesem Abschnitt noch nicht gesprochen habe. Er sagt, vor allen Dingen habt eine anhaltende Liebe. So, damit die Gemeinschaft funktioniert, brauchst diese Liebe, die anhaltend, das heißt, die kontinuierlich, die beständig. Es ist keine kurze Gefühlsregung. Überhaupt reden wir nicht von einer Liebe, die stark mit einem Gefühl verknüpft ist. Denn glaubt mir, wenn Sünde da ist und Schuld da ist wenig Gefühl. Ich bin nicht der Meinung, dass Liebe gefühlslos ist. Das heißt, dass Liebe nur auf einer rationalen Ebene stattfindet. Das tut sie auch. Aber die Liebe hat auch einen Aspekt des Fühlens, so hat uns Gott geschaffen, dass wir etwas, was wir lieben, auch fühlen, dass wir es lieben. Das hat Gott in uns hineingelegt, das ist ein wunderbares Geschenk. Und trotzdem will ich sagen, diese Art von Liebe, von der hier Petrus redet, ist in erster Linie, ist in erster Linie nicht die Liebe, die an ein Gefühl geknüpft ist. Wenn er davon redet, dass wir eine anhaltende Liebe zueinander haben sollen, die bereit ist, eine Menge von Sünden zuzudecken, dann sagt er, es braucht eine Liebe, die mehr wie eine Gefühlsregung ist. Sie muss kontinuierlich, die muss etwas aushalten. Und er spricht von etwas, was sehr anstrengend ist. Von der Idee her ist das Wort, das hier eine anhaltend übersetzt ist, also die Übersetzungen sind in euren Bibeln wahrscheinlich, je nachdem, wie viele Übersetzungen wir heute da haben, werdet ihr merken, dass es verschiedene Übersetzungen für diese anhaltende Liebe gibt. Manche übersetzen mit einer innigen Liebe, andere übersetzen eine inbrünstige Liebe, die anderen übersetzen eine nachhaltige. Ich habe mal die Übersetzungen verglichen und geschaut, wie wird dieses eigentlich griechische Wort übersetzt. Und erstaunlich, es gibt so viele Nuancen und so viele Bedeutungen von diesem Wort. Petrus geht es um eine Liebe und die Liebe, die eine Menge der Sünden zudeckt. Und er sagt, es ist eine anhaltende Liebe. Die Idee hinter diesem Wort, die hinter diesem griechischen Wort steht, ist eigentlich die Bedeutung erstmal ausstrecken. Eine Liebe, die sich ausstreckt, könnte man sagen. Oder dehnen. Und die Idee oder der Gedanke dabei ist ein Dehnen und ein Ausstrecken der Muskulatur eines Sportlers, der bis ins Extremste geht, um eine Anstrengung auszuüben, um eine Leistung zu bringen. So, das ist dieses Anhalten. Anhalten nicht in dem Sinne nur von halt immer wieder und immer wieder und immer wieder tun, weil dann genau darum geht es auch, dass man beständig, aber dann hätte auch Petrus eine beständige Liebe erwähnen können, aber er gebraucht bewusst dieses eine anhaltende, eine dehnbare. Und für diese Art der Liebe, die eine Menge von Sünden zudecken kann, wisst ihr was, muss man sich wirklich anstrengen. Es kostet, darf ich sagen, das ist ein Kraftakt. Und damit meine ich, dass wenn hier von dieser Liebe die Rede ist, hier ist weniger dafür, dass man sagt, oh, da ist Sünde passiert, aber ich empfinde so viel für ihn. Jedes Mal, wenn ich sehe, da geht es mir so harmoniell, geht es mit mir durch und ich habe so Gänsehaut oder denke, boah, wie hübsch und wie schön und keine Ahnung, nur Schmetterlichen, davon ist hier nicht die Rede. Das ist nicht die Art der Liebe, von der wir hier reden, sondern er sagt, diese Art der Liebe ist eine Liebe, die bereit ist, über ihre Grenzen zu gehen, die bereit ist, sich so extrem zu dehnen, bis es wehtut. Ich musste vor kurzem mich dehnen und ich habe einen Krampf gekriegt. Meine Muskulatur hat da nicht mitgemacht. Etwas überstrapazieren, etwas an Extreme führen. Und das ist der Gedanke, und das ist ein gutes Bild hier, das wir hier haben, von denen denke ich auch, dass der Text spricht. Und was braucht es für eine Liebe, die diese Menge Sünden zudecken kann? Es braucht eine Leistung, keine Werkegerechtigkeit. Es braucht ein Engagement, das uns vielleicht sogar wirklich an Grenzen führt. Paulus spricht im Epheserbrief und sagt, ertragt einander in Liebe. Kapitel 4. Ertragt, das ist nicht so, liebt euch über alle Maßen, sondern sagt, er weiß, man muss sich auch an bestimmten Zeiten, auch in Zeiten, wo Sünde zwischen uns steht, man muss sich auch wirklich ertragen. Das ist keine einfache Sache. Was ist das aber für eine Art der Liebe? Was für eine Leistung oder was für eine Dehnung und wonach muss man sich ausstrecken? Was für eine Liebe kann das leisten? Und auch wenn ich habe es gerade gesagt, ich sage es noch einmal, ich bin nicht der Feind von Gefühlen, glaub mir, ich bin ein sehr gefühlvoller Mensch. Aber ich glaube, dass diese Liebe, von der hier die Rede ist, wenig mit Gefühl zu tun hat, sondern es hat was mit einer Entscheidung zu tun. Und das habt ihr mit Sicherheit schon gehört. Und ich will das nicht, dass es wieder klischeehaft klingt und ihr in euren Köpfen schon abschalten und sagt, oh, schon wieder, Liebe ist Entscheidung. So, sondern ich lasse euch nochmal kurz drauf ein. Denn von dieser Art der Liebe ist hier die Rede. Das ist auch die Art der Liebe, die wir uns übrigens von Gott zu uns in erster Linie dargestellt wird. Kennt ihr eine Stelle, die uns beschreibt, dass Gott uns liebt und sagt, Gott hat so gute Gefühle uns gegenüber? Findet ihr eine Stelle, wo er sagt, als Gott an mich dachte, dann hat er solche schönen Gefühle über mich. Oder dass er an die Menschen denkt, dass er so gut, es fühlt sich gut an, fühlt sich schön an, fühlt sich... Also wenn die Bibel davon redet, dass Gott uns liebt, dann finde ich keine Stelle, die von Gefühlen redet. Aber ich finde Stellen, wenn die Liebe Gottes zu uns beschrieben ist, dann finde ich Stellen, da wird uns gesagt, dass Gott zu eine Entscheidung für uns getroffen hat. Im Wissen, was wir tun. Im Wissen unserer Sünde. Und das ist erstmal diese Liebe, von der hier auch die Rede ist, die eine andauernde, eine ausstreckende Liebe, eine Liebe, die bis ins Extreme geht, die Muskulatur bis ins Extreme geht. Es ist eine Liebe, die sich entscheidet zu lieben. Ich verstehe es, dass man sagen kann, ja, aber wenn ich mich entscheide zu lieben, dann, man kann doch Liebe nicht machen. Und wiederum, ich rede hier nicht von einem Gefühl, man entscheidet sich nicht, gute Gefühle zu haben. Man kann sich nicht entscheiden, gute Gefühle zu haben. Da ist Sünde da und man sagt, nein, ich will nicht so schlecht über ihn denken. Ich will nicht solche Gefühle in Gräuel oder bittere Wurzeln in mir haben. Die Liebe wird darin erwiesen, oder die Liebe erweist sich darin, wenn sie bis ins Extremste geht und eine Entscheidung trifft. Das ist das Erste. Und diese Entscheidung ist verknüpft an eine Tat. Und von dieser Liebe ist hier die Rede, von der ich tief überzeugt bin, dass davon auch die Schrift redet. Es ist eine Liebe, die sich für entscheidet, etwas zu tun. Und zwar diese Sünden zuzudecken. Und ins Extremste geht, aber entscheidet, ich werde diese Sünden nicht mehr hochholen. Ich werde diese Sünden nicht mehr permanent vorhalten. Ich werde diese Sünden nicht permanent rumposaunen. Ich werde nicht sagen, ich vergebe dir, aber. Oder ich vergebe dir und nächstes Mal, ich wusste es. Ich wusste, dass du tust es wieder. Oder ich habe dir ja vergeben, aber weißt du, was du gemacht hast? Das ist keine, diese Liebe holt diese Dinge nicht wieder hoch. Sie lässt sie da, wo sie hingehört. Und wo gehört sie hin? Ans Kreuz. Und wenn dieser Schuldbrief ans Kreuz geheftet ist, dann hoffe ich nicht, dass du hochkletterst und wieder runterholst und dann permanent den anderen vor Augen hältst. Und das ist für mich das Geheimnis. Das Geheimnis des Christus, das Geheimnis des Evangeliums, dass wir einander in Liebe ertragen können, wie im Wissen, dass der Schuldbrief am Kreuz ist. Und meiner darf hängen, dann darf auch von dem anderen hängen bleiben, oder? Und ich sage, das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Und ich möchte dich darum bitten, das für dich selbst zu prüfen. Gerade ein Bruder oder eine Schwester, und wir haben uns angeschaut, dass hier in diesem Kontext die Rede ist, von denen, die unter dem Blut Christi sind, die das Kreuz Jesu für sich in Anspruch genommen haben, dass wir eine Entscheidung treffen, diesen Schuldbrief auch gegen uns am Kreuz hängen zu lassen. Und ihr versteht, warum es in erster Linie eine Entscheidung ist. Und dann muss man es tun. Und glaubt mir, das ist sogar schwerer, als die Entscheidung zu treffen. Aber dann muss man es auch tun. Nicht wiederholen, nicht wiederholen. Da muss man es auch tun. Und das heißt, das auch da auch belassen. Und ich glaube, dass das nicht gefühllos bleibt. Ich bin davon sehr überzeugt. Warum? Weil ich das erlebe, wirklich in mehreren Situationen. Wenn ich eine Entscheidung dann treffe, in dieser Art und Weise Menschen oder, ja, zu lieben in bestimmten Situationen und diese Entscheidung treffe und danach handle, es dauert nicht lange, manchmal länger, aber es dauert meistens nicht lange und Gefühle kommen. Darf ich so sagen, die sind wie eine Zugabe. Ich glaube, das ist sogar eine Belohnung Gottes. Das ist so ein Gnadengeschenk, das Gott uns in unsere Herzen schenkt. Frieden, Freude über diese Dinge. Und eben auch eine Freude aneinander, dass man gerne dann auf einmal diesen Menschen begegnet, dass man sich sogar auf sie freut und kaum erwarten kann, die Gemeinschaft mit ihnen wieder zu haben. Oder wenn sie nicht da sind, wieso sind sie heute nicht da? Fehlt jemand? So, das passiert. Ich habe mir überlegt, ob ich heute ein kleines Zeugnis erzähle. Ich mache es ganz kurz, dieses Zeugnis. Vor einigen Jahren, also es ist erschreckend, wie schnell die Zeit geht, bin ich hierher in die Gegend gezogen mit meiner Familie. Und wir haben überlegt, in welche Gemeinde wir gehen. Meine Frau hat an der Schule eine Stelle bekommen und wir sind hergezogen. Und wir haben uns ein paar Gemeinden angeschaut. Und wenn ich ehrlich bin, wir keine für gut befunden. Nicht, dass wir was Besseren sind, aber hat nicht gepasst. Aber ich glaube, ich würde nie auf der Welt eine Gemeinde finden, die passt. Finde ich einfach nicht. Es gibt keine Gemeinde nach meinen Vorstellungen. Und das nicht ohne Grund gibt es sie nicht. Es gibt sie aber im Himmel. So, und es gab ein paar Brüder vor allem. Ein Bruder hat sehr stark sich dafür eingesetzt und sagt, komm doch zu uns. Und ich habe damit gehadert und habe auch einige Gründe gehabt, warum ich nicht kommen wollte. Und einige waren fleischlicher Natur, andere waren geistlicher Natur. Sie waren da. Und wisst ihr was, ich habe gekämpft, ich habe dagegen gekämpft, ich glaube fast ein Jahr lang, ja, Viktor? Fast ein Jahr dagegen gekämpft, aber viele haben gebetet, da hatte ich keine Chance. Und die haben wachsam und beständig gebetet. Und B, ich wusste, dass Gott es will, dass es der Wille Gottes ist. Und es war für mich dann irgendwann mal kein Punkt, dann war es war nicht immer einfach und es war keine einfache Situation, viele Dinge sind passiert, aber es kam ein Punkt und mir war klar, Gott will es und dann musste ich eine Entscheidung treffen. Ich musste eine Entscheidung treffen und ich traf diese Entscheidung. Da fühlte ich nicht und dachte ich nicht, oh, das ist die schönste Gemeinde auf der ganzen Welt. Da will ich hin. Das Fleisch sagt nein. Ich offenbare mich heute ein bisschen. Ich saß hinten bei einer Gemeindestunde und mich hat es getroffen wie ein Schlag. Ich sage das euch, weil ich gleich etwas auch anderes sage, deswegen traue ich mich das zuerst zu sagen. Als ich Meine größte Angst war, dass Jesus mich zurück nach Russland schickt als Missionar. Also ich habe lange damit gerungen und Angst gehabt, dass Gott sagt, okay Willi, jetzt ab zurück nach Russland als Missionar. Ich habe davor mich gefürchtet. Und ich kann mich erinnern, da saß ich da hinten und ich dachte, ich bin in Russland. Ehrlich, der Herr hat mich zurückgeschickt, aber nicht geografisch. Das war mein Gefühl. Ich habe meinen Vater angerufen, Papa, der Herr hat es gemacht. Aber ich wusste, dass der Herr will, das war für mich eine Entscheidung. Und daraufhin musste ich etwas tun. Und dann habe ich gesagt, dann die Entscheidung ist gefallen. Und dann habe ich getan, was ich tun sollte. Und ich habe meinen Dienst angefangen. Und es war nicht einfach, aber ich habe ihn getan. Und wisst ihr was? Ich kürze das Ganze ab. Ich habe dann nicht gedacht, oh, auf einmal, weil ich habe die Entscheidung getroffen und hatte was zu tun und auf einmal habe ich gemerkt, oh, ich habe das alles falsch gesehen und jetzt kamen die größten Gefühle. Nein, ich habe diese Entscheidung getroffen und ich habe das getan. Aber wisst ihr was? Ich weiß nicht, wie lange, aber da hat der Herr auch was getan und nicht nur an der Gemeinde, sondern auch in meinem Herzen. Und ich merke nach und nach, je öfters ich unterwegs bin, dass ich mich darauf freue, wieder herzukommen. Und ich mich nach und nach merke, wie das zu meiner Gemeinde wird. Wenn ich nach und nach merke, wenn ich daran denke, wo würde ich am liebsten gern predigen, dann weiß ich wo. Und ich bin viel unterwegs. Und es ist ein Zeugnis für die Gemeinde, was der Herr mit der Gemeinde getan hat, aber auch ein Zeugnis, was der Herr in meinem Herzen getan hat. Denn das war nicht in mir drin. Und glaub mir, viele von diesen Dingen, die am Anfang ein Hindernis für mich waren, sind immer noch da. Aber die sind egal. Die sind nicht entscheidend. Ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der das so denkt. Und dass ich nicht der Einzige bin, der das auch so fühlt. Aber was ich damit sagen will, und ich würde sagen, das ist Liebe. Und das macht, und die Liebe begann damit, dass ich für diese Gemeinde eine Entscheidung traf. Und diese Liebe begann damit, dass ich für diese Gemeinde begann zu dienen. Und Gottes Liebe und Gnade war darin, mir etwas zu geben, dass es mir zu einer Freude geworden ist und zu einer Freude ist, das zu tun. Und auch zu sehen, was der Herr tut und den Segen zu erleben und die Gemeinschaft zu erleben. Ich bin davon überzeugt, dass das davon hier die Rede ist, von dieser Liebe. Von einer Liebe, einer Liebe, die ein Bild einer Muskulatur beschreibt, die sich ins Äußerste ausdehnt, einen Kraftakt leistet, um eine Menge von Sünden zuzudecken. Sie einen Kraftakt leistet, damit Gemeinschaft funktioniert. Ein Kraftakt leistet, damit Gemeinschaft nicht zerstört wird. Das ist ein Kraftakt, an nicht permanent die Sünden und die schlechten und die falschen und die unmöglichen Dinge hochzuholen, hochzuholen, hochzuholen. Dann glaub mir, das fällt uns so leicht. Darüber muss man sich nicht anstrengen, oder? Muss man sich anstrengen zu lästern? Muss man sich vornehmen, okay, jetzt sollten wir wieder mal ein bisschen lästern. Wäre mal Zeit, mal sehr richtig den Dampf abzulassen. Oh nee, und dann sagt man, oh, ich würde so gerne, aber krieg's gerade nicht so hin, jetzt streng dich mal an. Und dann grübelt man, was könnten wir finden? Freunde, das passiert so. Das liegt in unserer gefallenen Natur. Wir reden gern schlecht übereinander. Wir stellen gerne die anderen bloß. Und allein nur aus dem Grund, unbewusst, weil wir uns dadurch besser fühlen. Das machen wir nicht mit Absicht, aber wenn wir schlecht über den anderen reden, dann sagen wir damit, gut, dass ich nicht so bin. Wie dieser Pharisäer, der da steht und sagt, Herr, ich danke dir, dass ich kein Heide bin, dass ich kein Sünder bin wie der da. Und der andere steht daneben und sagt, oh Herr, wag nicht hochzuschauen und sagt, ich bin ein Sünder, durch und durch. Und ich glaube, das müssen wir uns nicht beibringen, das funktioniert einwandfrei. Aber es ist ein Kraftakt, das nicht zu tun. Ein Kraftakt, nicht zu tun. Und ich möchte euch ermutigen und euch bitten, auch als Älteste dieser Gemeinde und dieser Gemeinschaft, dass wir unsere Gemeinschaft stärken und fördern, indem wir einen Entschluss treffen, einander zu lieben. Einander zu lieben. Und nicht permanent die Schuld des anderen hochhalten und vorhalten. Das ist eine Entscheidung. Ich hätte gerne jetzt einen Vertrag herumgehen lassen. Ein Papier. Das würde ich aber nicht machen. Aber ich hoffe, dass wir im Geist das tun können und im Geist diese Entscheidung tun können. Und dann uns überlegen, welche Konsequenzen, welche Schritte hat das. Und ich bin mir sicher, dass der Geist Gottes diese Frucht segnen wird. Dass der Geist Gottes diesen Dienst segnen wird aneinander. Und dass er erstaunlicherweise Gefühle füreinander geben wird, von denen man nie dachte, dass man ihn mögen kann. Aber das vermag er. Das ist sein Werk, das ist sein Werk an uns. Also, ich möchte damit diesen Abschnitt, beziehungsweise diesen Vers, oder nein, ich möchte euch eine Sache zeigen. Und zwar einen sehr bekannten, zwei bekannte Abschnitte, doch ganz kurz daran erinnern. Und zwar einmal, nochmal in Johannesbrief, damit ihr nicht viel blättert, von Petrus zu Johannes, ist nicht weit, 1. Johannes Kapitel 4. Auch das sind bekannte Verse, aber ich will euch einfach das als Wort Gottes zusprechen oder euch vorlesen, damit wir das auf das Wort auch stellen können. Schaut mal, Kapitel 4, Vers 7. Johannes schreibt: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Das ist ein Erkennungszeichen, darüber sprachen wir. Dass wer in der Lage ist, so zu lieben, wie Gott uns liebt, der muss aus Gott geboren sein. Der in der Lage ist, Sünden, so eine Anstrengung zu tun und Sünden zuzudecken, das kann nur von Gott kommen. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und dann sagt er, hierin, also das ist jetzt der Liebesbeweis, oder woran erkennt man Liebe, was ist Liebe? Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eigenen, eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Worin erkennen wir die Liebe Gottes? Weil wir gesehen haben und gespürt haben, hierin erkennen wir die Liebe. Gott hat etwas getan. Er hat seinen eingeborenen Sohn gesandt. Das war, wann hat Gott ihn gesandt? Oder warum hat Gott ihn gesandt? So ist besser die Frage. Weil er vor Grundlegung der Welt eine Entscheidung getroffen hat. Sündigen Menschen zu retten in seinem Sohn. Das meine ich, das ist Liebe. Und die Bibel sagt, er hat aus Liebe das getan. Hat uns vor grundlegender Welt erwählt in Christus aus Liebe, sagt der Epheserbrief. Das heißt, es war eine Entscheidung, uns zu lieben, und es war eine Entscheidung, es zu tun, im Wissen, wir sind nicht würdig. Da ist Sünde, Schuld, all das. Merkt ihr, da ist nicht viel von Gefühlen. Das ist eine Entscheidung, die er für uns getroffen hat. Gottes Liebe zu uns ist eine Entscheidung. Wenn wir das begreifen, wisst ihr, unser Problem ist oft so, weil wir Liebe in meisten Fällen mit Gefühlen verknüpfen, gehen Gefühle, zweifeln wir an der Liebe. Liebe zueinander, zum Ehepartner, zur Gemeinde, zu anderen Dingen. Wenn wir es nicht fühlen, oh, keine Liebe mehr da. Und wir vergessen, dass es aber nicht das Eigentliche ist. Das ist nicht die Liebe im Eigentlichen, sondern die Liebe ist eine Entscheidung. Und die ist da und die bleibt, trotz Gefühl oder nicht Gefühl. Das ist die Grundlage. Und darum, weil wir diesen Maßstab, den wir anlegen an Liebe und untereinander, legen wir auf Gott fest und dann sagen wir, dann sündigen wir, dann fehlen wir und dann denken wir, dann liebt uns Gott jetzt nicht mehr. Wie kann er jetzt gute Gefühle mir gegenüber haben? Hab ja gefehlt, hab ja gesündigt. Dann wird er mich jetzt nicht mehr lieben, wenn ich das tue oder das tue. Versteht ihr, was ich meine? Und man ist ja verständlich, da gibt es jetzt keine großen Gefühle. Aber Gott hat nicht auf diese Art und Weise uns geliebt. Er hat eine Entscheidung für uns getroffen, und zwar bevor es uns gab. Und diese Liebe, diese Entscheidung steht, Gott ändert sich nicht. Und das ist unsere Sicherheit, das ist unsere Gewissheit, dass seine Liebe zu uns bleibt, weil sie eben nicht gefühlsmäßig auf das Fundament der Gefühle. Denn wisst ihr was? Es gibt Situationen, da hat Gott keine großen Gefühle für uns. Es gibt Situationen, da hat Jesus keine großen Gefühle für uns, für seine Jünger. Nur Ärger und sogar Zorn. Und der Moment, wo er gesagt hat, wie lang soll ich euch einfach ertragen? Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus an den Punkt kommt, da sagt, ich halte es mit euch nicht aus. Wie lang soll ich euch noch ertragen? Von einer Situation in die andere sind die reingestolpert und haben Dinge getan, Dinge gesagt. Die waren Katastrophe. Aber die Liebe ist eine andere. Ich lese Vers 10. Nicht, dass wir, hierin ist die Liebe, Vers 10, wird nochmal gesagt, hier ist die Liebe, Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Das ist der Liebesbeweis. Liebesbeweis ist eine Tat, eine Entscheidung. Gott hat gesagt, ich sende meinen Sohn für dich. Das, darin ist meine Liebe zu sehen. Und dieser Sohn stirbt für deine Sünden. Das ist mein Liebesbeweis. Das ist eine Tat, eine Entscheidung und eine Tat. Ich will damit nicht behaupten, dass Gott nichts für uns fühlt. Das werde ich ihn fragen, wenn wir ihn sehen. Aber das ist der Bereich, da habe ich keinen Zugriff. Das ist auch der Bereich, wo die Schrift schweigt. Aber das, was wir wissen können und sollen über die Liebe, das schreibt sie uns. Ich werde es nicht aufschlagen, aber euch nur daran erinnern. Johannes Kapitel 13, die Fußwaschung Jesu. Habt ihr alle mit Sicherheit im Ohr. Ich glaube, ich habe sogar in diesem Kontext das schon mal angelesen. Dass Jesus sie geliebt hatte, liebte sie bis zum Ende. So beginnt der Abschnitt. Und dann wäschte ihnen die Füße. Versteht ihr? Das ist die Liebe. Für mich ist das Bild nach wie vor vielen Jahren ist es mir so deutlich geworden, die stinkenden Füße zu waschen, die arroganten Jünger, die streiten, wer der Höchste ist. Da ist kein Platz für so eine schöne Atmosphäre und die liegen alle beisammen und denken, wir haben uns gerade alle so lieb und wir verstehen uns richtig alle so gut, wir haben gerade so eine gute Zeit. Das war alles andere als sowas. Das war nicht diese harmonische Beziehung, die haben untereinander gestritten. Ihre Füße haben gestunken. Und Jesus hat einen Sklavendienst getan. Versteht ihr, was ich meine? Da ist alles andere als so Gefühlsebene. Aber dann heißt es, liebt er sie von Anfang an, liebt sie bis zum Ende. Und wie zeigt sich diese Liebe? Er hat Dinge getan, er hat ihnen die Füße gewaschen, den Dienst eines Sklaven getan. Das ist die Liebe, von der die Bibel lehrt. Darf ich das so sagen? Das hat Jesus viel Anstrengung gekostet. Eine Muskelanspannung bis ins Extremste war das. Diese Art der Liebe, die Jesus hier getan hat. Also von dieser Liebe ist die Rede und diese Liebe vermag auch alleine, die Sünden, eine Menge von Sünden zuzudecken. Es braucht einen Kraftakt dafür. Es braucht eine Entscheidung und eine Tat. Und ich hoffe, euch ist bewusst, auch in euren einzelnen Situationen, wo das greift und was das für euch praktisch bedeutet. Sondern lasst uns das nicht nur beten, dass wir hören und das in unserem Leben anwenden, sondern lasst uns das wirklich auch anwenden, was wir beten und was wir hören. Diese Liebe, die in erster Linie also eine Tat und eine Entscheidung ist, braucht eine Haltung. Und diese Haltung lesen wir Vers 9. Und wir rücken weiter. Vers 9. Seid gastfrei, gegeneinander, ohne Murren. Also diese Art von Liebe, die zeigt sich eben. Und jetzt in dem Fall konkret in einer Tat. Beziehungsweise in einer Tat, das ist dieses Gastfreisein und mit einer Haltung. Und die beschreibt Petrus und sagt, dass diese ohne Murren sein soll. Die Gemeinschaft wird dadurch erbaut, dadurch gestärkt, dadurch bewahrt, wenn wir die Sünden zudecken. Die Gemeinschaft wird dadurch erbaut, gestärkt, wenn wir in einer Haltung miteinander umgehen, die nicht murrend ist, sondern freundlich, bereitwillig, gerne. Diese Anstrengung, diese Überdehnung des Muskels, unserer Liebesmuskels, dass wir nicht sagen, oh, schon wieder. Hab gestern Sport gemacht, Liebessport gemacht, schon wieder. Jetzt reicht's so. So, und dann weiß man aber, als guter Christ, das muss man tun und dann kommt die Situation und dann macht man das, aber dann tut man das, aber ungern. Und wisst ihr was? Und der andere merkt es. Der merkt das. Das macht er nicht so gerne. Oder vielleicht merkt es auch nicht oder spürt es oder nicht. Aber letztendlich geht es darum, Petrus sagt, diese Liebe wenn wir das tun, wenn wir die Menge von Sünden zudecken und wenn die Gemeinschaft fördern, dann nicht murrend, nicht widerwillig sozusagen. Ich sage euch gleich ganz kurz was zu diesem Murren noch, aber so vom Gedankengang her. Warum spricht aber Petrus gerade jetzt auf einmal die Gastfreundschaft an? Liebe Geschwister, hier geht es nicht darum, dass wir sonntags Leute bitteschön zum Kaffee einladen sollen. Das ist nicht das. Und das Gemeine darin ist, wenn man die Gastfreundschaft, dass wir halt uns untereinander dann zu bestimmten Festen einladen und darum geht es hier nicht. Dass wir das tun können und sollen, ist okay, ist gut. Wenn wir Gemeinschaft untereinander pflegen, ist wichtig, denn Gemeinschaft muss untereinander wachsen. Aber das ist nicht das, was Petrus hier meint, sondern die Situation ist ähnlich wie im Hebräerbrief, aber genauso hier auch. Und in diesen beiden Briefen wird das auch so angesprochen. Warum? Die Gemeinde leidet. Die Gemeinde wird verfolgt. Die hat keine großen, da gibt es außerhalb keine Freunde, das sind alles Feinde. Sie haben keine Unterstützung, sie haben keine Hilfe. Der ganze Hintergrund ist eine verfolgte, leidende Gemeinde, die es schwer in dieser Welt hat. Und viele Christen hatten nichts. Ihnen wurde vieles genommen, vielleicht ihr Hab und Gut wurde ihnen genommen. Sie verloren Häuser, sie verloren Familien. Die Petrus und die Schrift sagt, hilft einander, nehmt einander auf. Mit Gastfreundschaft ist nicht unser Kaffeekuchen-Treff gemeint. Und ich denke, wann habe ich jemanden letztes Mal zum Kaffee eingeladen? Schon lange her. Dann sollte ich es mal wieder tun. Und zwar nicht murrend. Ich bin mir sicher, dass die meisten, die zum Kaffee einladen, es gerne machen. Das ist jetzt nicht der Akt, wo ich sage, okay, wenigstens eine leichte Sache abgehakt. Das ist nicht der Punkt. Hier geht es darum, dass die Christen untereinander sich helfen sollen. Wenn die anderen Not haben, dann sollen wir ihnen helfen. Die Liebe soll sich darin erweisen, denen, die in Not sind, in dem Fall, die hatten kein Haus, die haben kein Hab und Gut, die haben keine Unterkunft. Und Petrus sagt, nehmt sie auf. Nehmt sie auf und zwar gerne. Ja gut, komm rein, was bist Christ? Na gut, komm rein. Ich habe das mal getan. Da kam jemand und suchte eine Übernachtung. Ich war da noch allein. Und dann hat man für mich entschieden, dass der bei mir schlafen sollte. Habe ich mich aufgeregt. Aber ist die Entscheidung halt gefallen, so wurde schon versprochen, gell? Nein, kann ich nicht mehr sagen. Mann, habe ich mich aufgeregt. Und habe ich mit murrend aufgenommen. Glaub mir, ich weiß sogar heute nicht mehr, wie er aussah. Keine Ahnung. Wir haben nicht viel Worte miteinander geredet. Ich glaube mir, dieser Besuch, der war froh wahrscheinlich, dass er gegangen war. Er sagte, bei dem will ich nie wieder übernachten. Keine Ahnung, nein, ich war nicht böse, aber es ist etwas anderes, jemand das aufzunehmen, als ein Bruder oder eine Schwester im Herrn. Ganz was ganz anderes. Und ich glaube, da geht es darum, hier in diesem Text, dass eine verfolgte Gemeinde, die im Leid ist, da Peter sagt, die Gemeinschaft wird dadurch gesteckt, wenn wir füreinander sorgen. Lasst uns einander aufeinander achten, einander aufnehmen, Hilfe geben, unterstützen und zwar gerne das tun. Das ist eine Haltung dieser Liebe, die eine Menge von Sünden zudeckt. Das ist eine Haltung. Im Hebräer Kapitel 13, Vers 1 könnt ihr den gleichen Gedankengang lesen. Ich lese euch ganz kurz vor, weil wir da nicht viel blättern müssen. Kapitel 13, Vers 1. Eine interessante Aussage nur nebenbei. Schaut mal. Petrus, der Hebräerbriefschreiber, sagt, wer auch immer er war, er sagt, die Bruderliebe bleibe. Das Erste, die Geschwisterliebe, die Bruderliebe bleibe. Wiederum, das stellt als Erstes, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Kommt sofort danach. Diese beiden Dinge, und warum werden die beiden Dinge wieder so zusammen genannt? Weil der Kontext Hebräer genau das gleiche ist. Ihr habt viel Hab und Gut verloren, ihr habt viel verloren. Und er sagt, und jetzt fasst er noch am Ende zusammen, worauf gibt Acht? Schaut, dass ihr euch liebt. Schaut, dass ihr füreinander sorgt. So, und dann sagt er, was herrlich ist, denn die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Eine mystische Stelle fast schon, gell? Aber er sagt, ihr habt keine Ahnung, dass ihr vielleicht sogar mal einen Engel zu Hause hattet. In der gleichen Weise, ich denke, der knüpft an Abraham. Und er sagt, als Abraham die Fremden, die vorbeigingen, der hat sich ins Zeug gelegt, gell? Als die drei Fremden kamen und gesagt haben, oh, wir haben ein bisschen Hunger, können wir ein bisschen uns ausruhen. Was hat denn Abraham alles gemacht? Glaubt mir, der hat aufgetischt so viel Brot gebacken, das hätte für eine ganze Hochzeit gereicht. So viel Wein, ein Lamm geschlachtet, ein Riesenaufwand betrieben. Bitte bleibt, bitte bleibt. Und wer waren die? Engel. Engel. Der Herr besuchte Abraham. Zwei Engel und der Herr selbst. Der präexistente Christus war da. Abraham gerne das getan. Es gibt ein Sprichwort, dass nach 3 Tagen Fisch und Gäste stinken. Habt ihr schon mal gehört? Da kennst du ein Sprichwort. Das sollte nicht für unseren Glauben leben und für unsere Gemeinde als Christ sein, sollte das gelten. Dass wir sagen, nach 3 Tagen, tschüss, langsam wird es schwer. Oder da beginnt man zu murren. Sondern es geht hier, dass Petrus redet davon, dass wir einander gerne aufnehmen und einander gerne, füreinander da, gerne da sein sollen. Das soll ohne Murren geschehen. Dieses Wort unmurren kann man beschreiben mit unzufrieden sein. Meckern. Sich beschweren. Ihr versteht das Murren, gell? Interessanterweise, wenn die Bibel von Murren spricht, dann, wir haben ein paar Kontexte, paar Erwähnungen in der Schrift. Die ersten Erwähnungen in dieser Art und Weise ist das Volk Gottes, das permanent gegen Gott murrt. Im Psalm 106, das ist Vers, ich weiß, wo bei mir steht, das ist Vers 15 oder so, heißt das, und das Volk murrte in ihren Zelten gegen Gott. War unzufrieden mit Gott, unzufrieden mit den Verheißungen, unzufrieden mit der Art und Weise, wie Gott seinen Weg mit ihnen führt. Und sie murrten in ihren Zelten, heißt das. Das bedeutet nicht, sie rebellierten nicht in der Art und Weise, sie schrien noch nicht, sie rannten noch nicht rum, sondern es fing da an, indem sie waren bei sich zu Hause und in ihren Zelten fingen sie an, rumzumurren, unzufrieden zu werden. Ich finde einen guten Ausdruck, rumzunörgeln. Vielleicht bei sich selbst, oh, schon wieder, immer das und immer die. Und so beginnt's. Und immer bei mir, immer zu mir. Und so beginnt sie. Es beginnt in den Zelten. Der Punkt ist, Gott hört's. Gott hat's gehört. Und sagt, Mose, die murren schon wieder. Mose, wie? Ja, hör mal hin, ich hör's. In allen Zelten rumort's. Es gibt so Situationen, da merkt man spürt so rumort's. Keiner traut sich öffentlich was zu sagen. Keiner spricht es aus, aber es murrt. Alle murren. Unzufriedenheit herrscht. Das ist keine Gemeinschaft, die Christus und die Liebe repräsentiert. In Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 1, vielleicht lesen wir das. Apostelgeschichte 6, Vers 1. Die Gemeinde ist jung. Die Gemeinde ist noch nicht alt. Und die anfängliche Liebe zueinander, die Bereitschaft, Hab und Gut zu verkaufen, weil man weiß, da gibt's welche, die haben nichts und ich habe 5 Äcker und der hat nicht mal für morgen zu essen. Und die fingen an, teilweise ihre Äcker zu verkaufen. Manche haben komplett alles verkauft, alles hineingebracht und haben gesagt, hey, wir müssen einander helfen. Der Geist, die Liebe zueinander, ich sage so, die Liebe war so frisch ausgegossen. Es hatte solche Auswirkungen auf ihre Entscheidungen, auf ihre Taten. Diese Liebe hat sich mannigfaltig erwiesen. Es dauerte aber nicht lange. Und dann entstand ein Murren, Kapitel 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Und das ist auch wieder, Hellenisten waren die griechisch sprechenden Juden, die sind nicht in Jerusalem geboren, die sind, was weiß ich, im Römischen Reich oder in Babylon oder sonst irgendwo geboren, auf jeden Fall keine jüdisch sprechenden Juden gewesen, sondern griechisch sprechende Juden. Darf ich sagen, Russlandsdeutsche. So. Das ist für mich gutes Bild für Russlandsdeutsche. Und sie murrten gegen die Hebräer, gegen die Deutschen. Voll fies, gell? Okay, was wollt ihr? Ihr könnt ja auch andersrum machen, egal. Der Punkt ist, die waren anders. Und dann heißt es, und entstand ein Murren gegen die Hebräer. Also merkt euch, die Russlandsdeutschen murren gegen die Deutschen. Deswegen habe ich den Weg gewählt. weil ihre Witwen bei der täglichen Bedingungen übersehen wurden. Also sie haben eine Gemeinschaft untereinander gehabt, die nicht ganzheitlich war. Die Hebräer haben nach den Hebräern geschaut, die Hellenisten haben nach den Hellenisten geschaut. Und wenn es darum ging, die Brote zu verteilen, das Geld wurde zu den Aposteln, Füßen der Aposteln gebracht, die haben es an die Diakone weitergegeben, die Diakone haben es gekauft und sind dann hingegangen und haben es ausgeteilt. Und dann haben sie halt gesagt, okay, meine Familie zuerst und meine Verwandtschaft zuerst und meine Genossen sind zuerst und dann alles verteilt und dann blieb nicht viel übrig. Und die anderen gingen leer aus und nach merken sie, die kommen zu kurz, sie kommen zu kurz. Und was machen sie? Sie murren. Das bedeutet, sie waren unzufrieden. Sie haben angefangen rumzuquengeln, rumzunörgeln. Und wisst ihr was, das macht Gemeinschaft kaputt. Das zerstört von innen, zerstört. Warum das trennt? Das Murren gegeneinander. Da sage ich, dann geh lieber aufeinander zu und in aller Liebe, Langmut und Geduld sag, Bruder, du hast mir kein Brot gegeben. Und wenn er sagt, zu Recht, dann weißt du, wo du dran bist. Und da musst du eine Menge Muskulaturanspannung machen, um diese Sünde zuzudecken. Das ist dann wirklich Tat. Oder sagt, oh, ich habe es vergessen, Entschuldigung, überhaupt daran nicht gedacht, erledigt. Sonst, ja, bestimmt ist das. Wisst ihr, was Murren ist? Vermuten. Spekulieren. Bestimmt hat er das gesagt. Bestimmt hat er das gedacht. Wahrscheinlich hat er aus diesem Grund das gemacht. Er hasst mich, er liebt mich nicht. Bestimmt denkt er das über mich. Und wahrscheinlich aus diesem Grund ist er nicht zu mir gekommen. Oder wahrscheinlich aus diesem Grund hat er das gemacht. Das ist Murren in den Zelten. Und das ist etwas, was Gott ein Greuel ist. Ich habe aus Zeitgründen euch Psalm 106 nicht gelesen. Wenn ihr Freudigkeit habt, liest das. Man kann nachlesen, welche Konsequenzen ab Vers 25, welche Konsequenzen es für das Volk hatte. Der Psalmist erzählt und legt es aus und sagt, wisst ihr, welche Folgen für das Volk hatte? Sie sind in der Wüste gestorben und die nächste Generation ist in die Welt zerstreut worden. Weil dieses Volk permanent gegen mich gemurrt hat, permanent gegeneinander gemurrt hat. Petrus bittet und sagt, bitte, 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 nicht murren, eine Gastfreundschaft aufeinander, mit Bereitwilligkeit, wirklich mit Freude. Es ist erschreckend, dass das Murren zum Beispiel im Judasbrief für falsche Propheten, für Irrlehrer synonym steht. Und da finde ich interessant einen Aspekt des Murrens, das Judas uns gibt. In Judas Kapitel gibt es ja nicht. Judas 1, Vers 16 beschreibt diese Personengruppe. Philipp hat darüber gepredigt. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln. Ich finde das interessant. Diese sind Murrende, die mit ihrem Schicksal hadern. Sie können es nicht akzeptieren, die können es nicht annehmen. Auch nicht aus der Hand Gottes. Und sie hadern damit, mit Dingen, die in ihrem Leben passiert. Schon wieder ich, immer nur bei mir und was ist da? Und beginnen zu murren, unzufrieden zu werden. Das ist eine gute Stelle, um zu verstehen, was Murren ist. Man beginnt unzufrieden zu werden. Man beginnt zu nörgeln. Man sagt Gott, das Mana reicht nicht. Die Wachteln reichen nicht, das Wasser reicht nicht. Deine Verheißung reicht nicht, dein Wort reicht nicht, das alles reicht nicht, ich brauche mehr. Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln. Diese Art und Weise fördert keine Gemeinschaft. Diese Art und Weise ist keine erbauende Gemeinschaft. Von daher, so unsere Ausrichtung mit Philipper 2, 1 bis 4, wollen wir die Ausrichtung haben, wie wir etwas tun sollen. Philipperbrief, auch da waren wir gestern im Gemeinderat. Nee, nicht Philipp, wir waren Thessalonicher, nicht Philipperbrief. Entschuldigung. Philipper, jetzt habe ich es auch. Philipper 2, Vers 14, ich lese Vers 13 mit. Philipper Kapitel 2, Vers 13 und 14. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen, zu einem Wohlgeruch. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid. Unbescholtene Kinder Gottes inmitten einer verdrehten und verkehrten Geschlechtes, unter dem ihr leuchtet wie Himmelsleuchter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, euch nicht vergeblich auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Also er sagt, tut alles ohne Murren, macht's gern, bereitwillig, mit Freude, damit ihr tadellos und lauter seid. Interessant, dass die Motive, das hat was mit unseren Motiven, mit unserer Haltung zu tun. Glaubt mir, das Opfer, wenn wir jemandem helfen und sagen, oh, gut, dann mache ich es halt, bei Gott nicht viel wert. Ist kein Opfer. Wenn wir, na gut, dann gehe ich halt in die Gemeinde, nicht viel wert. Dann mache ich halt diesen Dienst. Wenn halt keiner andere macht, dann mache ich es halt, was soll's. Wenn wir das tun, wenn wir in der nächsten Bibelstunde kommen, wir zu dem nächsten Abschnitt und da sind wir bei den Dienen, dass wir einander dienen sollen. Das nicht ohne Grund. Wenn wir das tun, weil man halt tun muss und nachdem man es getan hat, permanent rumrumort und sagt, wie Katastrophe, wie schlecht. Das ist nicht etwas, was Gott verherrlicht. Das ist nicht etwas, was ihm als Opfer dargebracht wird. Also, um für heute einen Punkt zu machen, gehen wir noch ganz kurz wieder zum Petrus, ich fasse es zusammen, was das Anliegen für heute ist. Petrus spricht also, sagt, vor allen Dingen müssen wir den Leib Christi, die Gemeinschaft stärken, wir müssen die Dinge untereinander, was müssen wir untereinander tun? Und das Erste, was er sagt, lasst uns eine Anstrengung tun, lasst uns eine Liebe leben, die uns was kostet, auch eine Kraftanstrengung ist, die dehnbar ist, die wirklich eine Leistung bringt, und zwar eine anhaltende Liebe, und die Sünden zuzudecken. Schaut mal, dann können wir einander annehmen, dann können wir miteinander eine Gemeinschaft haben, ohne permanent übereinander zu murren. Ich will das wirklich euch ans Herz legen, im Guten, nicht im Bösen. Manchmal merken die Leute nicht, dass andere Ohren haben. Und sie murren und denken, dass niemand hört es. Allein das zerstört Gemeinschaft. Das macht es kaputt. Aber auch selbst wenn niemand da ist, Gott hört. Er sieht unser Herz. So, an diesem Punkt, wenn wir merken, wir sind unzufrieden, darf ich das auf mich an, wenn ihr mit mir unzufrieden seid? Es gibt einige Gründe, ich weiß, ich kenne sie ein paar, wenn man unzufrieden ist. Dann bitte ich euch, um Christi willen, meine Sünden in Liebe zuzudecken. Darf ich das von euch bitten? Das Gleiche will ich für euch tun. Diese Entscheidung treffen, für euch tun. Und ich wünsche mir, dass ihr es für mich tut. Bevor wir rummurren und permanent. Lass uns zudecken. Ich bin mir sicher, wir werden eine Gemeinschaft erleben. Gott wird Segen geben. Der Geist wird in den Herzen etwas bewirken, dass wir über unsere Kraftleistung, dass wir mit einem herrlichen Gefühl belohnt werden. Mit einer herrlichen Gemeinschaft belohnt werden. Mit einem Frieden belohnt werden. Und einem Segen Gottes belohnt werden. Denn Gott ist ein Belohner. Der gibt gerne. Der gibt wirklich gerne. Lass uns aufeinander Acht geben. Und indem wir das tun, indem wir unsere Gemeinschaft fördern. Was machen wir nächstes Mal? Wir gehen weiter und schauen uns, das wird uns wieder ein bisschen mehr Zeit kosten. Bin bewusst durch Vers 9 ein bisschen schneller gegangen. Wir werden uns Vers 10 und 11 anschauen. Und im Vers 10 geht es darum, was diese Gemeinschaft noch erbaut und stärkt. Und das ist, dass wir einander dienen. Und da werden wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie kann dieser Dienst stattfinden. Wir werden über Geistesgaben nachdenken, über wer die Gaben hat, welche Gaben sind da zum, und wie wir mit denen umgehen sollen. Und das ist der dritte Teil, wie die Gemeinschaft erbaut wird, nämlich, dass wir einander dienen sollen. Aber bevor man einander dient, muss man bereit sein, die Sünden zu decken und das nicht murrend. Okay? Ich möchte beten. Und dich bitten, Herr, mit bewusst habe ich Philipper gelesen, das ist eine Verheißung für mich, dass du das schaffst, das Wollen und das Vollbringen in uns, Herr. Wir sind so auf dich angewiesen. Jesus Christus, wir reden von einer Liebe und von einer Haltung, die keine menschliche Leistung hervorbringen kann. Aber wir sind wiedergeboren. Das Zeugnis haben wir im Petrusbrief. Wir sind wiedergeboren durch das lebendige Wort Gottes, durch einen lebendigen Samen. Das bleibt, das nicht vergeht. In uns wurde deine Liebe ausgegossen. Und wir haben sie sogar gespürt. Und Jesus Christus, ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns befähigst, dass du uns mündig machst, dass du uns erinnerst und in den Situationen vor allem durch deinen Heiligen Geist an uns wirkst, wenn es eben darum geht, dieses Zeugnis als Himmelskörper, als Lichter in dieser Welt zu leben und voreinander. Herr, ich bitte dich, Herr, wirke durch deinen Geist und erinnere uns an dein Wort, wenn es darum geht, eben die Sünden zuzudecken und nicht sie permanent hochzubringen. Wenn es darum geht, nicht zu murren, sondern mit Freude und Bereitwilligkeit den Dienst aneinander zu tun, füreinander zu sorgen. Jesus Christus, ich bitte dich, mach uns ähnlicher zu deinen Kindern in diesen Dingen, dass man aneinander, an der Liebe zueinander wirklich auch erkennt, dass wir dir gehören, weil du so geliebt hast. Ich bitte dich, dass für mich in erster Linie, aber auch für alle meine Geschwister und für alle, die da sind, für all die, die sich unter dieses Wort bereitwillig stellen wollen, wirke das Wunder in unseren Herzen. Amen. Gott segne euch auf dem Nachhauseweg, beim Nachdenken, beim Prüfen und hoffentlich beim Leben.